Der russische Denker und Philosoph Karl Marx, der nicht mehr lebt, hat seinerzeit gesagt, Religion ist Opium für das Volk. Diese Aussage ist sicherlich vielen Menschen bekannt, wenn nicht sogar allen. Und damit ist uns nichts Neues gesagt. Ich wollte es uns nur in Erinnerung rufen, dass diese Wahrheit, die er damals aussprach, heute immer noch die Wahrheit ist. Und was ist die Wahrheit? Ich möchte das nun unterstreichen, was Viktor Gerz heute Morgen eingangs des Gottesdienstes mit uns allen tat. Es ist der Brauch unserer Gemeinde, nicht nur unserer Gemeinde, der allgemeinen Christenheit in der ganzen Welt, dass die Christen sich an Ostern mit diesen Worten wahrhaftig auferstanden begrüßen. Ist es nur unser Brauch? Ist es nur der Brauch der allgemeinen Christenheit in dieser Welt? Und wenn wir jetzt mit unseren Gedanken so ein bisschen in unserer Bekanntschaft rumkreisen, dann werden wir feststellen, dieser Brauch ist viel weiter, als wir uns nur vorstellen. Ich war noch Kind, aber ich habe es damals schon erlebt. Wenn man dann unter der ungläubigen Gesellschaft an Ostern kam, dann haben sich auch mit den Worten Christus ist auferstanden begrüßt und stellten gleichzeitig eine große Flasche Wodka auf den Tisch, die sie dann lechzend verzehrt haben. Unsere heutige moralische Welt wünscht sich auch frohe Ostern. Und damit meinen sie ein glückliches Fest. Vielleicht da und da gelegentlich gegenseitig zu beschenken und nicht zuletzt die Freude zu erleben, dass Kinder bunte Eier suchen. Ich möchte das jetzt nicht hier verteufeln oder verwerfen, aber wir sollten es klar und deutlich das eine vom anderen trennen. Es sind nicht die Ostereier, die der Hase irgendwo versteckt hat und die zu suchen sind. Wir sollten wissen, an Ostern ist das geschehen, was damals vor fast 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha geschah, wo der Erlöser für die Welt sein Leben gab. Die allerschlimmste Tat der ganzen Welt und der ganzen Menschheitsgeschichte, die je geschehen könnte, ist damals am Kreuz geschehen. Und die allerschönste Tat, die je in der Menschheitsgeschichte stattfinden könnte, ist gleichzeitig damals am Kreuz auch stattgefunden. Die Kreuzigung Jesu war die allerschlimmste Tat. Aber auch die Erlösung aller verlorenen Menschen ist im gleichen Zuge geschehen. Welch ein Wunder! Verstehen wir an dieser Stelle, was das für uns bedeutet, Ostern? Nein, nicht Religion, nicht ein Brauch. Leben und Kraft, Kraft Gottes. Darf ich fragen, aus welchem Brauch bist du heute zum Gottesdienst gegangen, zu Ostern? Weil es bei dir immer schon klar war, zu Ostern geht man zum Gottesdienst oder mindestens zu Ostern. Gut, zu Weihnachten auch noch. Und wenn man wirklich religiös ist, ein drittes Mal im Jahr geht man auch noch. Meine Arbeitskollegin, mit der ich jetzt in dieser Woche wache, hat es mir ein paar Mal schon erklärt. So gehört es sich, zu Ostern zum Gottesdienst zu gehen. Ursprünglich kommt sie aus Polen und sie sagt, in Polen werden 5 Tage Ostern gefeiert. Die fangen schon Donnerstag an. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und Montag. Und jeden Tag gibt es Gottesdienst. Und es ist Brauch. Und so gehört es sich, hat sie gesagt, dass man an Ostern zum Gottesdienst geht. Bist du heute gekommen, weil es sich so gehört? Ich möchte dich nicht verachten. Gut, dass du gekommen bist. Aber was hat dich getrieben, an Ostern zum Gottesdienst zu gehen? Wir werden gleich zu den Gesetzeslehrern kommen, zu den Moralisten und zu den Formalisten. Wir haben uns im Gebet gehört, wir hatten gestern eine Aktion in der Stadt und wir beten dafür, dass viele Menschen es verstehen, was an Ostern geschah. Über die Hälfte aller deutschen Bürger, das heißt genau gesehen 53% der deutschen Bürger, die an Ostern geschehene Auferstehung Jesu Christi und die damit verbundene Verheißung des ewigen Lebens für alle, die dies glaubend für sich in Anspruch nehmen. Das heißt, an Ostern denken die Leute an irgendwas. Und nicht einmal die Hälfte verbindet es mit der Auferstehung Jesu Christi. Und wenn wir die ausführliche Umfrage im Internet nachschauen, dann müssten wir eigentlich heulen und weinen, dass sogar 3% unserer deutschen Bürger glauben, dass an Ostern Jesu Hochzeit stattgefunden hat. Was für ein Irrtum, was für eine Lüge, was für Gedanken, die sich Menschen ausdenken. Jesus hat nie geheiratet. Und junge Menschen im Alter von 19 bis 27 Jahren glauben, dass über die Hälfte aller deutschen Bürger an Ostern nicht Ostern feiern, sondern einfach ein gutes Beisammen haben und an Jesus überhaupt nicht denken. Darf ich fragen, lieber Zuhörer, was bedeutet das, Ostern zu erleben für dich und für mich? Und die jetzige Botschaft heißt: Auswirkungen und Folgen des auferstandenen Herrn in deinem und meinem Leben. Und die jetzt nachdenken, die werden feststellen, Auswirkungen und Folgen ist ein Synonym. Verschiedene Wörter, gleiche Bedeutung. Ja, stimmt. Darf ich das erklären? Mit Auswirkungen meine ich, dass das, was am Kreuz geschehen ist, hat eine Wirkung, hat eine Bedeutung und ist ein vollkommenes Werk, was Gott in Jesus vollbracht hat für alle Menschen dieser Welt. Und das ist eine wirksame Kraft. Und diese wirksame Kraft bewirkt eine Folge, für die du und ich in unserem persönlichen Leben verantwortlich sind. Und wenn du denkst, es bewirkt keine Folge in deinem Leben, dann darf ich das hier einmal ganz klar und deutlich sagen: Derjenige irrt sich gewaltig. Eine Folge hat es. Die Frage ist nur, welche Folge? Und als Jugendlicher habe ich mal einen Evangelisten gehört und er sagte: Du bleibst nie derselbe, wenn du Gottes Wort gehört hast. Und dem stimme ich gerne zu. Wir bleiben nie dieselben, wenn Gottes Wort unser Herz getroffen hat. Wir treffen eine Entscheidung. Die Frage ist, welche? Ich musste mich einschränken in den Bibeltexten und ich war überwältigt von all den vielen Bibeltexten, die über die Kraft Gottes reden. Ich hoffe, ich werde nicht zu viele davon lesen, aber einige muss ich einfach lesen, weil sie so prägnant und eindeutig sind, was die Wirkung und die Folge in unserem Leben bedeutet. Also das Thema lautet: Auswirkungen und Folgen des auferstandenen Herrn. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt einen Text lesen aus 1. Korinther Kapitel 1. 1. Korinther Kapitel 1 und folgende Verse. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben: Ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Und weil die Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Welch ein gewaltiges Wort! Und wie viel mehr die prächtige und triumphale Kraft Gottes, die den Tod überwunden hat und Jesus auferstanden ist. Und Jesus lebt in Ewigkeit und wir dürfen mit ihm leben und wir dürfen jetzt ihn schon erleben in seiner Kraft und Allmacht. Ich möchte die ganze Predigt in drei Teile einteilen und möchte es uns etwas veranschaulichen und ich denke, dass wir dem gut folgen dürfen und ich bitte, dass wir die erste Skizze hier zu sehen bekommen. Darf ich bitten, dass wir sie einblenden? Jawohl. Es ist eine einfache Skizze, die uns ein paar Dinge zeigen soll. Einmal der Kreis, und das bedeutet nichts anderes, als dass der Kreis unser Leben ist. Es gibt Dinge in unserem Leben, mit denen wir leben. Und es gibt Dinge, die außerhalb unseres Lebens sind. Auf der Skizze ist das wohl durch die Technik etwas verrutscht, aber wir können sehen, unten rechts befindet sich ein Kreuz. Das Kreuz ist außerhalb des Kreises, das heißt außerhalb des Lebens, dieses Menschen. Innerhalb des Kreises sehen wir in der Mitte einen Thron, das heißt, dieses H bedeutet nichts anderes als ein Thron. Und irgendetwas oder irgendjemand sitzt auf dem Thron. Im Leben dieses Menschen sitzt das Ego auf dem Thron. Das heißt, er beherrscht sein Leben, er lässt sich von sich selbst regieren und versucht sein Leben zu gestalten. Die einzelnen Punkte im Kreis, also im Leben dieses Menschen, sind irgendwie zugeordnet. Das heißt, sie sind überhaupt nicht zugeordnet, sondern sind einfach durcheinander angelegt. Das Leben und die Dinge des Lebens sind nicht geordnet. Auch wenn er denkt manchmal, sie sind geordnet. Nein, sie können nicht geordnet sein. Denn vom Egoismus des Menschen kann nichts geordnet werden. Wir lesen das Wort Gottes und haben gelesen, denn das törichte Gottes ist weiser als die Menschen. Das schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Davor haben wir gelesen, dass die Weisen Zeichen suchen und suchen etwas. Sie denken. Und andere Texte, wenn wir Römer Kapitel 1 aufschlagen, sie dachten, sie sind weise und sind zu Narren geworden. Das ist die Weisheit dieser Welt. Liebe Zuhörer, es liegt mir nicht im Geringsten daran, dass ich hier heute etwas verteufle oder jemanden Angst mache, aber es liegt mir sehr am Herzen, dass wir die Wahrheit erkennen, dass wir die Wahrheit kennen und uns nicht von den Dingen dieser Welt einlullen lassen und denken, ist ja alles gut. Wir sind ja religiös, wir sind ja fromm, wir haben doch genug. Ja, und äußerlich mangelt uns an nichts. Alle haben Platz in einer Kirche. Und innerlich sind die Menschen leer. Ich möchte nicht alle Dinge erwähnen, aber nur ganz kurz. Vor fast 2 Wochen der tragische Absturz des Flugzeugs, der ungefähr 150 Menschen in den Tod gerissen hat. Und nicht wenige junge Leute, Teenager und Schüler, Jugendliche mit einigen Lehrern. Warum? Weil der Co-Pilot so verzweifelt war und sich gut auf jenen Moment oder auf den Moment vorbereitete, um seinem Leben ein Ende zu machen. Und alle Verdächtigungen spitzen sich zu, dass er das mit voller Absicht getan hat. Ich möchte ihn nicht verurteilen. Das steht mir nicht zu. Das wird Gott tun. Und viele andere Kriege, die jetzt in der Welt herrschen, ob es die Ukraine ist oder irgendwo in Afrika oder IS, was auch immer, ist nicht die Auferstehungskraft Gottes, sondern genau das Gegenteil. Und überall, wo nicht die Kraft Gottes wirkt, sondern eine menschliche Kraft oder auch die dämonische Kraft, und alle, die dieser Kraft untergeordnet sind, werden ewig verloren gehen. Menschen, wo das Kreuz Jesu außerhalb des Lebens ist, werden ewig verloren gehen. Das hat Jesus zu seiner Zeit allen Menschen versucht deutlich zu machen. Und im Laufe der Geschichte, Evangelisten und Missionaren versuchen es den Menschen beizubringen. Einmal wird das Ende da sein. Und dann wird das Gericht stattfinden. Und alle Menschen werden sich vor Gott beugen. Und Gott wird das letzte Wort sprechen. Und alle, die ohne Jesus sterben, werden ewig verloren gehen. In der ewigen Verdammnis. Das ist die eine Gruppe der Menschen, die uns deutlich zeigt, dass wenn Jesus außerhalb unseres Lebens ist, dann erleben wir nicht das Leben, was Gott für uns bewirkt hat. Und nicht die Folgen und die Auferstehungskraft unseres Herrn, sondern sie sind ewig verloren. darf bitten, dass wir die zweite Skizze einblenden, die uns eine zweite Gruppe der Menschen zeigt, die auf den ersten Blick vielleicht etwas irritierend ist, aber ich versuche es zu erklären. Ebenfalls das Leben, der Kreis in der Mitte, der Thron und das Ego auf dem Thron. Und dann sehen wir zwei Kreuze. Nein, es gibt nicht zwei Kreuze, es gibt immer nur ein Kreuz. Aber das sind Menschen, die mit dem Kreuz jonglieren. Wenn es mir passt, schiebe ich das Kreuz hierhin. Wenn es mir nicht passt, nehme ich das Kreuz und schiebe es hierhin. Das sind so Menschen, wenn ich das vergleichen darf, wie die Jünger seiner Zeit, als sie im Schiff fuhren. Sie dachten gar nicht an Jesus. Wahrscheinlich wussten sie nicht einmal zum Teil, wo Jesus war. Aber als es stürmisch wurde, da haben sie ihn gefunden. Irgendwo im untersten Deck des Schiffes. Und dann wurde er auf die Anklagebank gesetzt. Kümmert es nicht, dass wir umkommen? Siehst du nicht unsere Not? Oh ja, das kennen wir doch alle sehr gut. Und viele Menschen erkennen es immer wieder. Ja, ja. Wir rufen immer zu Gott, wenn wir in Not sind. Dann wissen wir, wer er ist. Aber sonst brauchen wir ihn nicht. Das Reserverad in unserem Auto ist ja auch irgendwo versteckt. Ganz tief im Kofferraum oder bei manchen Autos sogar von außen. Und das wird nur dann hervorgeholt, wenn wir es unbedingt brauchen, wenn wir nicht weiter können. Irgendwo mitten auf der Strecke. Wenn wir eine dicke Panne haben. Und so machen es viele Menschen mit Jesus. Wenn es nicht weitergeht, Gott, wo bist du? Gott, jetzt musst du eingreifen. Und wehe, du tust es nicht zur rechten Zeit. Dann ist Gott schuld an allem. Ja, das ist uns bekannt. Es sind Menschen, die vielleicht solche wie die Pharisäer. Wer waren die Pharisäer? Sie waren gebildete Menschen. Sie kannten das Gesetz. Sie wussten drumherum alles Bescheid. Da waren die Pharisäer, die Sadduzäer, die Herodianer und die Schriftgelehrten, Gesetzeslehrer. Wie auch immer sie unterschiedlich zueinander standen, die Sadduzäer glaubten nicht an die Auferstehung. Und sie dachten, sie werden an einer bestimmten Stelle Jesus fangen. Und sie haben sich ein Beispiel konstruiert. Mose hat gesagt im Gesetz, wenn ein Mann eine Frau hat und der Mann stirbt, dann soll die Frau des Bruders, des Verstorbenen, gegeben werden. Und wenn der stirbt, dann soll die Frau des nächsten Bruders gegeben werden. Und so haben sie diesen Fall konstruiert. Und da war die Familie, die hatte 7 Brüder. Und sie wurde Frau eines jeden Mannes, dieser Söhne. Und sie fragen ihn, wessen Frau wird das in der Auferstehung sein? Was sagt Jesus? Ihr irrt. Ihr kennt nicht die Schrift und nicht die Kraft Gottes. Heute gibt es viele Menschen, die im Gesetz Bescheid wissen. Selbst der Teufel wusste seiner Zeit, was in der Bibel geschrieben steht. Und er wollte Jesus scheinbar bewahren vor irgendjemand einen Steinstoß, wenn er sich herunterfallen lässt. Aber die Anwendung war dermaßen verkehrt, dass es mit der Kraft Gottes nichts zu tun hatte, auch nicht im Geringsten. Schlagen wir bitte Johannes Kapitel 8 auf. Johannes Kapitel 8, wir lesen ab Vers 31. Als Jesus das Wort weitergegeben hatte, gab es verschiedene Menschengruppen, die mit dem Wort Gottes oder mit dem, was Jesus sagte, umgingen. Einige glaubten, einige glaubten nicht und die einigen vielleicht sowas dazwischen. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemals Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Ich weiß, dass ihr Abrahams Nachkommen seid, aber ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort nicht Raum in euch findet. Liebe Leute, diese Menschen, die wir sehen da anhand der Skizze, haben keinen Raum für Jesus. Aber sie versuchen, ihr Leben zu gestalten, manchmal da, manchmal hier. Lassen wir mal die Pharisäer und die Sadduzäer und die Schriftgelehrten, Gesetzeslehrer, das sind die Moralisten. Sie versuchen, ein sauberes Leben zu führen. Die Gebote halten sie. Sie stehlen nicht, sie machen keinen Ehebruch, sie lügen nicht, sie begehren nichts. Und sie schauen nur nach links und nach rechts. Wo finden sie einen Menschen, der nicht recht handelt und wandelt? Der irgendwelche tückischen Gedanken in seinem Herzen hegt. Und sie stellen jede Kleinigkeit fest, wie die Menschen sind, und stoßen sich an jeder kleinsten Ungerechtigkeit eines Menschen. Aber die Kraft Gottes in ihrem Herzen regieren zu lassen, diese Tür ist verschlossen und kommt gar nicht in Frage. Moralisch führen sie ein sauberes Leben und hoffen vielleicht, das wird ja zureichen. Das muss zureichen, wenn ich an der Himmelstür oder am Himmelstor stehe, dass ich dort Platz finde und eingehen werde. Matthäus 7, Kapitel 7, darf ich das kurz vorlesen? Einige Verse, die ein erschreckendes Wort sagen. Matthäus Kapitel 7, Verse 21 bis 23. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel kommen oder hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weichet von mir, ihr Übeltäter. Also unser moralisches Leben wird dann zu nichts. Und Jesus wird sagen, ich habe dich nie gekannt. Dann wird das gelten, was am Kreuz geschehen ist, durch das Blut unseres Herrn Jesus. Und wer es für sich in Anspruch genommen hat, das wird die Eintrittskarte in das ewige Reich sein. Gewaschen durch das Blut des Lammes Jesu. Und das ist die einzige Gerechtigkeit, die dann gelten wird. Unser allmächtiger Gott in einer geraden Linie jeden Menschen betrachtet und überall da, wo er den Menschen trifft und auf dieser Linie das Kreuz Jesu und Jesus persönlich, das heißt der Mensch durch ihn gerecht geworden ist, gilt als Gerechtigkeit vor Gott. Und alles andere wird nicht gelten. Das sind die Formalisten. Ob sie wirklich so genannt werden, weiß ich nicht, aber ich nenne sie jetzt mal einfach so. Das sind Menschen, die nach einer gewissen Formel leben. Sie haben mal gehört, ja, wenn man in den Himmel kommen will, muss man sich bekehren. Und die Bibel lehrt, dass man dann ein Kind Gottes geworden ist. Das ist richtig. Aber wer nur so denkt und glaubt, sowas steht geschrieben, der soll wissen, dass der Feind viel tückischer ist als wir und der uns bei jeder nächsten Ecke ganz schnell um den Finger gewickelt bekommt, weil er so listig ist und die einflößt. Ja, aber ob das auch wirklich so ist, schau dir mal dein Leben an. Da ist fast keine Spur mehr von der Bekehrung. Okay, da gibt es ja noch Gemeinde, ja? Und damit man in der Gemeinde ist, muss man sich auch taufen lassen. Ja, wenn wir diese Zusammenhänge der Bibel betrachten, dann ist das richtig. Dann hat Jesus das gelehrt, seiner Zeit. Die Apostel, die Gemeinden haben es praktiziert. Und Gott stellt sich seine Gemeinde so vor, dass sie sich zu ihm bekehren, die bekennen es öffentlich, lassen sich taufen und gehören zur Gemeinde. Und dann denken wir allgemein, den ersten Schritt haben sie getan, haben sich bekehrt, und den zweiten Schritt auch, sind in der Gemeinde und jetzt sind sie ganze Christen. Und alles ist gut. Und ich bin davon überzeugt, dass bei vielen Menschen noch lange nicht alles gut ist. Sie leben nach dieser Formel Die ganze Kirchengeschichte hat uns gezeigt, es gab viele Menschen, die sich gewaltig, ordentlich, gut, fundamental sich in die Gemeinden hineingeschlichen haben und äußerlich gesagt haben, ja, ich habe mich bekehrt und öffentlich sich taufen haben lassen und innerlich haben sie nie das Kreuz im Herzen gehabt, sondern es immer draußen gelassen. Aber formell es nach außen so getan, als ob Jesus in ihrem Herzen ist. Und zum Teil sogar eine achtungsvolle Position in der Gemeinde eingenommen haben. Ist alles möglich. Wir leben ja als Menschen untereinander. Wir schauen ja auch nur bis vor die Stirn und nicht weiter. Aber wir sollten denken, Gott schaut in unser Herzen hinein. Und weiß ganz genau, wer sich von Herzen bekehrt hat und diesen ehrlichen Wunsch an Jesus gewidmet hat und geäußert hat. Herr Jesus, werde du Herr meines Lebens. Nicht nur so ein bisschen ins Leben reinkommen, irgendwo unten bleiben und das Ego bleibt auf dem Thron und man lässt sich weiter vom Ego regieren. Ob es die Fleischeslust ist, ob es die Augenlust ist, ob es ein hoffärtiges Leben ist, spielt gar keine Rolle. Der Teufel freut sich, super. Wenn unser Ego auf dem Thron bleibt. Bloß nicht, dass wir Christus regieren lassen. Naja, du kannst das ja so machen, wie du willst. Wenn es dir passt, dann lebst du so, dass Jesus in deinem Leben ist. Aber es gibt ja viele Momente im Leben, da kommst du auch sehr gut ohne Jesus aus. Die Form stimmt ja. Du bist in der Gemeinde, du bist sogar in der Gemeindeliste. Und du gehst regelmäßig zum Gottesdienst. Und niemand hat etwas auszusetzen. Niemand klagt über etwas. Du bist immer da. Und ich lasse mich für mein Leben durch das Ego regieren. Die Kraft Gottes erlebt man so viel wie gar nicht. Und wenn es darum geht, etwas weiterzugeben von dem Wirken Gottes in deinem Leben, dann fängt man an zu kramen und hat große Schwierigkeiten, irgendeine Sache herauszukramen, wo Gott in meinem Leben gewirkt hat. Bei dieser Skizze bleiben wir etwas länger stehen, weil es einfach so verhängnisvoll ist. Das ist so eine breite Menschenmasse. Es ist ja alles so christlich. Es ist ja alles so religiös. Religion ist Opium für das Volk. Sie beruhigen sich. Ich bin Gemeindeglied. Ich gehöre zur Kirche. Ja, ich glaube auch, dass es einen Gott gibt. Und noch mehr. Und denken, alles ist gut. Nein. Alles ist gut, denn dann, wenn wir das leben, was wir gelesen haben, in Matthäus Kapitel 7, nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, werden ins Himmelreich kommen, sondern die, die den Willen meines Vaters tun, der in den Himmeln ist. Wenn wir nach dem Wort leben, wie haben wir gelesen, weil mein Wort nicht Raum hat in euch. Die Bibel sagt uns klar, Gott ist das Wort. Dieses Wort ist ein lebendiges Wort. Es will bei uns im Leben auf dem Thron sitzen, es will uns bestimmen. Nicht irgendwelche Gebrauchsanweisungen in dieser Welt, sondern diese Gebrauchsanweisung ist der Maßstab und richtendweisend für mein Leben. Und dann bleibe ich nicht nur bei Schritt 1 oder Schritt 2 stehen und denke, alles ist in Ordnung. Nein, dann wende ich mich von Herzen zu Jesus und sage, Herr Jesus, jetzt komm du in mein Leben hinein und nimm den Platz auf dem Thron ein. Und dann tut Gott ein großes Werk. Und da reden wir von Wiedergeburt, von neuer Geburt, von neuem Leben. Das, was wir in 2. Korinther Kapitel 5 lesen. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist weg. Es ist alles neu geworden. Da reden wir von Wiedergeburt und neues Leben. Wo der Geist Gottes einkehrt. Wo eine neue Geburt stattfindet durch den Heiligen Geist. Und wir haben mehrere Stellen, die sagen, auf den Tag unserer Bekehrung sind wir versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der uns in die Wahrheiten leitet. Und uns das Verlangen schenkt, uns vom Geist Gottes regieren zu lassen und das tun, was der Geist Gottes will und nicht mehr unser Ego. Bekehrung, Wiedergeburt, Und dann lesen wir das Wort. Und nicht wenige Menschen sagen, und ich habe erkannt, dass Gott will, dass ich mich taufen lassen soll. Und dann ist man noch nicht ein vollkommener Christ. Nein, nein, ist noch lange nicht Schluss. Wir sollten nicht sagen, du musst dich taufen lassen. Sondern wenn der Geist sagt, du sollst dich taufen lassen und bekennen, dass du ein Kind Gottes geworden bist, dann solltest du dich taufen lassen. Aber nicht vorher. Und wenn du in der Gemeinde bist, dann bist du nicht passiv, sondern aktiv. Mit der Gabe arbeitest und wirkst und dienst, die Gott dir gegeben hat. Und Gott hat ihm mindestens eine Gabe gegeben. Und wir sind davon überzeugt, und die Bibel lehrt es, jedes Glied am Leibe hat eine Funktion, hat eine Gabe, seine Aufgabe zu erfüllen. Und dann dienen wir mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Und dann sind wir dabei und dann leben wir mit. Und dann müssen wir nicht jedes Mal einen Hacken machen, wenn wir im Gottesdienst gewesen sind. Weil wir ein Verlangen haben, dabei zu sein, im Leben der Gemeinde mitzuleben. Und dann sind wir gerne beim Abendmahl. Und dann denken wir gerne daran, was Jesus für uns getan hat. Und dann achte ich darauf und ich habe ein Verlangen, es nie zu versäumen. Sondern so oft ihr es tut, tut ihr mir zum Gedächtnis. Und dann erinnern wir uns an die große Tat Gottes, die er für uns vollbracht hat am Kreuz von Golgatha. Es ist vollbracht, das Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha, wo alle unsere Schuld getilgt ist. Und wir jedes Mal eine Siegesfeier feiern dürfen, wo Jesus den Tod überwunden hat. Dann leben wir und freuen uns auf die Herrlichkeit. Und haben keine Spur von Angst über den Tod, sondern wissen, wie Paulus sich gefreut hat über den Tod. Und wir wissen aus Philippa, dass er sogar den Tod bevorzugt hat, als hier leben zu wollen. Aber sagt, weil Gott es will, dass ich noch leben soll, bin ich bereit zu leben. Aber er hat sich auf seinen Tod gefreut, weil er wusste, der Tod bedeutet ihn nichts anderes als die Trennung von dieser Welt, von seinem Leib, aber dann in die Herrlichkeit Gottes einzuziehen. Und das ist unser Verlangen. Und jetzt darf ich bitten, die dritte Skizze einzublenden. Und ihr wisst schon alle, was das bedeutet. Brauche ich fast nicht erklären. Sieht sehr ähnlich aus. Ebenfalls das Leben in der Mitte der Thron. Auf dem Thron ist Christus. Vielleicht ein bisschen irritierend. Wie kommt das, dass das Ego noch im Leben ist? Also innerhalb des Kreises. Ja? Das lehrt die Bibel sehr deutlich. Dass da, wo wir dem Herrn ganz gehören und Christus auf dem Thron sitzen darf, wir immer noch gegen unser Ego zu kämpfen haben. Es wäre ja schön, wenn es nicht da wäre. Aber dann sind wir im Himmel. Also diesen Zustand ohne diesem E im Kreis werden wir nur im Himmel erleben. Auf Erden immer noch dieser Kampf. Und dazu möchte ich auch einen Text lesen. Ein wunderbarer Text. Haben wir schon des Öfteren gelesen und gehört. Und ich wünsche, dass dieser Text neu in unseren Herzen entflammt, entbrennt, dass sie von dem Evangelium erfasst werden. Von denen die Juden damals in großer Gefahr waren, zurückzukehren zu diesem Judaismus, wieder Gesetzeswerke zu tun und die Freiheit Gottes zu verlassen. Galater Kapitel 5. Am liebsten würde ich das ganze Kapitel lesen, aber um der Zeit halben, werde es kürzen. Galater Kapitel 5, Vers 1. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch das Joch der Sklaverei belasten. Okay, der Hintergrund und der Zusammenhang ist der, dass die Galater sich bekehrt hatten. Sie haben das Evangelium gehört und sie haben ihre Herzen Jesus gehört. Aber dann haben sich Irrlehrer hineingeschlichen und die haben gesagt, nein, nein, das geht nicht so. So einfach geht das nicht. Ihr müsst trotzdem Werke tun, Gesetze erfüllen. Paulus hat davon Wind gehört und schreibt ihnen, Leute, bloß nicht, lasst euch nicht um diese Freiheit um den Finger wickeln. Und wenn wir hier weiterlesen, fast er beschimpft sie. Für die Freiheit hat Christus uns berufen. Warum lässt ihr euch durch andere Dinge einreden? Vers 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden. Brüder, nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Und der Dienst für Gott besteht darin, dass wir einander lieben. Jeder einzelne Mensch, Jeder einzelne Dienst besteht darin, dass wir Gott dienen, indem wir einander dienen. Kolosser Kapitel 3, Vers 17, und alles, was ihr tut, tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Ob du zur Arbeit gehst oder zu Hause deinen Eltern hilfst, egal was du machst, das mache ich wegen Jesus. Nicht, weil das jemand von mir verlangt. Ja, es müssen viele Dinge gemacht werden. So ist es unser Leben. Aber das tue ich um unseres Herrn willen. Weil er das will, dass ich das von Herzen tue. Nicht für den Menschen, sondern für Gott. Und dann hat es den Wert, wie Gott es für wertvoll erachtet. Ich lese jetzt den Text Kapitel 5, also Galater Kapitel 5, ab Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da haben wir es. Auf dem Thron sitzt Christus und das Ego ist hinabgestürzt worden, gekreuzigt unter dem Thron und am liebsten so tief, dass es unter dem Teppich liegt und locker unter den Teppich passt, mit Hut zusammen, ohne dass jemand darüber stolpert. Epheser Kapitel 6, werdet voll Heiligen Geistes. Oh, das ist der Zustand, den Gott in uns wirkt und bewirken möchte. Durch die Auferstehungskraft unseres Herrn am Kreuz von Golgatha. Wir lesen weiter, Vers 25. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Und hier ist das praktische Leben gemeint. Wandeln. Alle Dinge unseres Lebens Gott anvertrauen und ihm unter das Kreuz bringen und über alles regieren lassen. Ich weiß, das ist manchmal nicht einfach. Unser alter Adam, unser Ego, das versucht immer. Und Martin Luther hat treffend gesagt, ich habe versucht, das Ego zu ersäufen, aber das Biest kann schwimmen. Immer wieder taucht es auf. Aber wir wollen den Kampf nicht aufgeben. Ich wünschte, ich könnte uns alle mit diesem Text, mit diesem Wort, mit der Verstehungskraft Gottes neu anstecken. Dass wir in dieser Freiheit leben, zu der Christus uns berufen hat und für die uns Christus am Kreuz von Golgatha freigemacht. Und das sind die Folgen der Auswirkungen des auferstandenen Herrn. Für deine Folgen in deinem Leben bist du verantwortlich und ich für meine. Gott hat seine Hausaufgaben erfüllt. Er hat alles getan. Und ob wir uns in der Herrlichkeit, in den Wolken mit Jesus begegnen werden, dafür werden wir verantwortlich sein, wenn wir diese Entscheidung getroffen haben. Aber nicht aus Zwang, nicht weil wir es müssen. Und ich hoffe, ich habe nicht einmal gesagt, wir müssen es. Nein. In der ewigen Herrlichkeit wird die Freiheit regieren und werden nur Freiwillige sein. Und heute ist der Tag der Gnade. Und vielleicht ist es deine Chance des Lebens. Dein Tag, der Tag des Heils. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte und Gnade und weißt nicht, dass Gottes Güte dich zu ihm zieht, zu Buße leitet, zur Veränderung, zum neuen Leben, zum ewigen Leben? Heute ist unser Tag des Heils. Wenn wir die Kraft unseres auferstandenen Herrn in uns wirken lassen. Und möge diese Skizze sich in unser Herzen so einprägen, dass wir nur noch Verlangen haben, das zu leben. Christus auf dem Thron und das Ego so tief wie möglich. Und dann werden die Dinge des Lebens, und hier sehen wir an dieser Skizze, wie die einzelnen Punkte dem Leben entsprechend zugeordnet sind. Und dann werden sie geordnet sein. Unser ganzes Leben. Und wir eine große Freude und Herrlichkeit erleben werden, jetzt schon hier. Und ein großes Verlangen haben, die Herrlichkeit Gottes einmal zu schauen, von der Gott uns in seinem Wort verheißt. Ich möchte abschließen mit einem Beispiel und wünschte, dass wir uns alle dazu entscheiden, wie es der Sklave getan hat. Ein Missionar war in Afrika im Dienst und er hatte so viel Arbeit, er meinte, er müsste auch einen Sklaven sich besorgen, ging dann auf den Markt, wo die Sklaven gehandelt wurden, hat sich die Sklaven den einen und den anderen angeschaut und ein Sklave fiel ihm besonders auf. Er war ständig am Arbeiten, war fleißig. Und der gefiel ihm. Er ging zum Verkäufer und fragte, wie sieht es aus mit diesem Sklaven, ist er zu haben? Ja. Wie sieht denn der Preis aus? Und der Verkäufer merkte, dass dieser Mann Interesse hat an diesen Sklaven. Einige Fragen stellte und hat den Preis natürlich nach oben geschraubt. Hat einen ordentlichen Preis genannt. Oh, sagt der Missionar, so viel Geld habe ich nicht. Aber den Sklaven hätte ich gerne gehabt. Gut, sagt der Missionar, ich werde versuchen. Ich werde alles, was ich zu Geld machen kann, verkaufen und den gesamten Betrag zu ersparen und mir diesen Sklaven zu kaufen. Gut, wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Sie treffen sich nach einer Zeit und der Missionar fragt, ist der Sklave noch zu haben? Ja. Wie sieht der Preis aus? Der Preis ist geblieben. Aber der Missionar hatte wirklich alles zusammengekratzt und hatte diesen Preis bewirkt, beziehungsweise sich angeschafft. Und dann kam es zur Verhandlung und der Missionar bezahlte den vollen Preis für diesen Sklaven. Dann nahm der Missionar diesen Sklaven und fuhr damit nach Hause. Und als er zu Hause ankam, sagte der Missionar zu dem Sklaven, ich habe dich gekauft für den vollen Preis, aber nicht dafür, dass du als Sklave mir dienst, sondern damit du frei wirst. Der Sklave war so überwältigt, dass er ihm nur auf die Knie fiel und sagte, Missionar, wenn du mich frei gekauft hast, dann will ich aus Dankbarkeit freiwillig dir dienen. Und das ist das Leben. Wenn Christus uns regiert, dann möchten wir freiwillig Gott dienen. Und möge Gott Gnade geben, dass wir uns dazu entscheiden, Christus in seiner Auferstehungskraft in uns wirken lassen. Und wir werden die Freiheit des Lebens und des Christus erleben. Amen. Lasst uns beten.